SRF 1.
Regionaljournal Zürich Affhausen. Eine Rettung ohne Happy End. Das Medizinaltechnikunternehmen Abbott lässt seine 300 Angestellten zu Beringen nach 10 Jahren fallen. Die Stadt Zürich ist reingeschossen. Die Hunde lassen die Leinenpflicht auf den Werdinseln weiter bekämpfen. 22 Geschichten aus dem Schmelztiegel. Der Flughafenseelsorger Walter Meyer hat ein Buch über seine Erlebnisse geschrieben. Und das alte Handwerk vom Hafner. In unserer Herbstserie lernen wir den einzigen Stift der Schweiz kennen, der noch Ofenkacheln herstellt. Das Wetter am Wochenende bringt morgen Morgen noch Regen, dann tut es auf. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Vor gut 10 Jahren hat die amerikanische Medizinaltechnikfirma Abbott die Bankrott Yomed zu Beringen gerettet. Sie hat damals die Produktion und alle Mitarbeiter übernommen. Die Angestellten sind dankbar gewesen, Beringen hat aufgeschnauft. Jetzt hat der Retter aus Amerika sein Interesse am Standort Beringen verloren. Bis in einem Jahr macht Abbott den Laden dicht. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt. Es gibt offenbar schon Investoren, die sich für den Betrieb interessieren. Die Geschichte könnte sich vielleicht wiederholen. Fanny Kirstein.
Was für Abbott seinerzeit eine gute Investition war, die Übernahme von der Yomed, ist heute ein Klotz am Bein vom weltweit tätigen Konzern. Das liegt einerseits am Produkt selber. Stents, kleine Röhrchen, die man einsetzt, um enge Blutgefäße weitermachen, sind nicht mehr so gefragt wie auch schon. Und wegen dem starken Franken ist die Produktion zu Beringen teuer. Wir müssen aber effizient und wettbewerbsfähig bleiben, erklärt die Arbeitssprecherin Rebecca Mertens.
Und der Plan, den Betrieb am Standort Beringen einzustellen, ermöglicht uns genau dies leider.
Noch mehr bedauern als Abbott tut das der Gemeindepräsident von Beringen, der Hans-Rudi Schuler. Ihn treibt die Frage um, was jetzt mit den 300 Leuten passieren soll, die bei Abbott gearbeitet haben. Zwar gibt es einen Sozialplan, Abbott will hier Abfindungen zahlen und bei der Stellensuche helfen. Trotzdem nimmt er selber das Heft in die Hand.
Es ist jetzt an uns, um mit der Wirtschaftsförderung zusammensitzen und zu schauen, was können wir jetzt machen, wie können wir von der Gemeinde hier etwas allenfalls noch unterstützen, um da irgendwelche Nachfolgelösungen oder Investoren oder irgendetwas finden, wo dann an dem Standort wieder irgendetwas weiter passiert.
Und tatsächlich ist schon etwas im Gang. Der Thomas Hollenstein von der kantonalen Wirtschaftsförderung hat schon mit Investoren geredet. Dass sie die ganze Firma übernehmen können, glaubt er zwar nicht. Eben werden sich hüten, selber einen Konkurrenten zu züchten. Aber
es ist natürlich so, dass da viel Know-how vorhanden ist, dass da Anlagen vorhanden sind, die grundsätzlich interessant sind. Und man könnte sich unter Umständen auch vorstellen, dass das Know-how und die Leute und die Maschinen für anders könnten eingesetzt werden.
Was das könnte sein und wer da investieren will, dazu hat Thomas Hollenstein nichts sagen. Es sei noch zu früh, um eine Prognose zu machen. Es hänge nicht nur von den Investoren, sondern auch von den Mitarbeitern ab und von Abbott, die müsste die Hand bieten. Vor 10 Jahren war Abbott der Retter. Jetzt müsste Abbott neue Retter zulassen. Ob der amerikanische Konzern das macht, hat er heute offen gelassen.
Die Stadt Zürich kann nicht einfach so bestimmen, dass die Hündler auf den Werdinseln ihre Vierbeiner an die Leine nehmen müssen. Sie muss das öffentlich ausschreiben. Darum hat die Stadt jetzt die neuen Tafeln, die auf den Leinenzwang hinweisen, wieder abmontieren müssen. Das sei nichts wie recht, sagt der SVP-Gemeinderat Urs Fehr. Er will sich mit der Hundepartei weiter gegen den Leinenzwang auf den Werdinseln wehren und Einsprache erheben.
Das kann ich Ihnen erst gerade so sagen, das werden wir sicher machen. Also respektive die Hundepartei wird sicher Einsprache erheben. Und dann schaut man, wie es dann weitergeht. Oder? Aber dass die Stadt natürlich, oder respektive die Verwaltung schon davon ausgeht, dass sie schon in Stein gemeißelt, das befremdet mich eigentlich, so ein Verhalten.
Die Stadt Zürich hat bestätigt, dass sie den Leinenzwang nächstens im Tagblatt ausschreiben will. Die Universität Zürich will spezielle Vorlesungen für Schülerinnen und Schüler anbieten, die noch nicht im Studium sind. Zum ersten Mal hat die Uni darum ein Schüler-Vorlesungsverzeichnis herausgegeben. Die Idee ist, dass künftige Studentinnen und Studenten schon mal ein bisschen Uniluft schnuppern können und dass sie so auch einen Einblick bekommen in die verschiedenen Fächer, um sich besser entscheiden können. Im Angebot für die Schüler sind fast 280 Veranstaltungen aus über 40 Fachbereichen. Die Grünen machen Druck für einen Ausbau der S-Bahn-Strecke zwischen Uster und Ahrtal. Der Kantonsrat Martin Wunderli verlangt mit einer Einzelinitiative, dass das bestehende Gleis dort auf Doppelspur ausgebaut wird. die Regierung soll eine Kreditvorlage ausschaffen. Die Begründung ist, dass das Nadelöhr zwischen Uster und Ahrtal regelmässig zu Verspätungen führt. Das wirke sich negativ auf das ganze Zürcher S-Bahn-Netz aus. Zu Winterthur ist heute Nachmittag ein Lastwagen auf der Zürcher Strasse in einer Unterführung stecken geblieben. Der Kranen auf der Ladebrücke war zu hoch. Wie die Polizei mitteilt, ist am Fahrzeug und an der Unterführung ziemlich viel kaputt gegangen. Einem 47-jährigen Chauffeur sei nichts passiert. Während der Bergungsarbeiten ist es zu Winterthur zu grösseren Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Stadt Wädenswil rechnet fürs nächste Jahr mit einem Defizit von knapp 5 Millionen Franken. Die Steuern werden aber so klar, wie es sind. Der Stadtrat hält das Defizit für vertretbar. Für dieses Jahr rechnet Wädenswil statt einem budgetierten Defizit übrigens mit einem Plus von bis zu 6 Millionen Franken. Das darum, weil man bei den Grundstückgewinnsteuern deutlich mehr eingenommen hat. Das Neuhausen am Rheinfall ist ein 82-jähriger Mann angefahren worden. Der Mann hat heute Morgen vor der Post über den Fußgängerstreifen willen. Dabei hat ihn der Fahrer vom Lieferwagen übersehen. Der betagte Mann ist beim Unfall auf die Strasse geschleudert und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Der reformierte Pfarrer Walter Meyer ist seit bald 17 Jahren Leiter der Flughafenseelsorge. In dieser Zeit hat er vielen hundert Leuten zugelassen, hat sie unterstützt, hat grosse und kleine Tragödien erlebt und glückliche Momente. 22 von diesen Erlebnissen hat Walter Meyer aufgeschrieben und sie jetzt als Taschenbuch herausgegeben. Christoph Brunner hat sich heute Nachmittag mit dem Seelsorger und neuerdings auch Buchautor Walter Meyer unterhalten.
Sie sind Seelsorger, Walter Meyer. Sie reden mit den Leuten, reden, sie helfen ihnen, helfen, sie stehen dabei, sie hören zu. Das Schreiben gehört jetzt auch nicht unbedingt dazu. Was war denn da der Anstoss gewesen, dass Sie da dazu gekommen sind, Ihre Geschichten aufzuschreiben?
Der Anstoss, die Erlebnisse aufzuschreiben, haben eigentlich vor Jahren schon bekannte Freunde von mir gegeben, indem sie gesagt haben, du solltest doch mal ein Buch schreiben, so viel, wie du erlebt hast. Und ich habe dann so bei mir gedacht, ja, vielleicht, wenn ich dann mal pensioniert bin. Und dann ist aber vor 2 Jahren der Peter Buff, der Inhaber vom Jordan Verlag, auf mich zugekommen mit dem gleichen Wunsch oder der Anregung. Und so ist das dann im Verlauf von einem 2-jährigen Prozess entstanden.
Wie war das für Sie, sich wieder daran zu erinnern und das Ganze so in Wort zu fassen? Ist das so ein auch eine Art, um die Begegnungen und all die Ereignisse zu verarbeiten?
Wahrscheinlich schon. Teilweise war es sehr emotional. Also gerade die Geschichte mit dem 12 Tage alten Kindli, wo unerwartet gestorben ist am Flughafen, das ist mir dann schon einmal näher gegangen und das Augenwasser hat wieder gedrückt. Gut, es gibt auch heitere Begegnungen und Erlebnisse und die ein oder andere habe ich, glaube auch aufgeschrieben. Als Seelsorger oder Pfarrerin hat man ja auch Möglichkeiten, belastende Ereignisse zu verarbeiten, so dass man eben gesund bleibt dabei.
Sie haben es vorhin angedeutet, es hat auch heitere Geschichten, die Sie da erzählen, die sich sehr schön lesen in diesem Buch. Zum Beispiel eine ist eine Geschichte, wo Sie quasi einen Hilfssigrist gehabt haben, einen Alkoholiker, der sich da angeboten hat, um Ihnen helfen bei einem Gottesdienst.
Ja, das ist ganz ein charmanter Mann gewesen, sympathisch auf seine Art. Dann ist er tatsächlich an einem Sonntag geschallt, rechtzeitig da gestanden. Er hat zwar Fahnen gehabt, die man deutlich geschmückt hat, aber er war hilfsbereit gewesen, hat Gottesdienstbesucherinnen und Besucher den Platz angewiesen, hat Gesangbüchli verteilt bei der Predigt und ist er dann zwar eingeschlafen, und zwar, glaube ich, nicht, weil die Predigt langweilig gewesen wäre, sondern einfach, weil er offenbar müde gewesen ist.
Das längste von diesen 22 Kapiteln, die Sie da erzählen, ist die Geschichte von Vitali Kaloyev, dem Mann, der beim Absturz von Überlingen seine Familie verloren hat und später dann den verantwortlichen Fluglots umgebracht hat. Sie haben ihn ja wirklich schon von Anfang an begleitet und über all die Jahre dann immer wieder wegen diesen Ereignissen mit ihm Kontakt gehabt, sehr intensiven Kontakt. Was mir da auffällt, Sie tun da sehr detailliert und ausführlich darüber berichten. Man hat ja immer das Gefühl, der Pfarrer, der hat ja eine Schweigepflicht, was da abgeht. Ist das kein Problem?
Der Vitali Kaloyev hat mich schon damals entbunden von der Schweigepflicht, sonst hätte ich das natürlich nicht aufschreiben können. Er hat gesagt, ihm sei es recht, wenn ich Dögi seine Geschichte erzähle.
Was auch da wieder auffällt, dass da doch auch eine sehr persönliche Beziehung entstanden ist zwischen deinen beiden über all die Jahre hinweg.
Wahrscheinlich auch deswegen, weil sein Töchterli, die das Leben verloren hat, gleich heisst wie meine Frau und sein Sohn gleich wie unser jüngerer Sohn. Und das Töchterli auch noch am gleichen Tag Geburtstag hat wie meine Frau. Wo wir das gemerkt haben, sind wir schon beide sehr berührt gewesen. Und vielleicht hat das so ein bisschen die Beziehung, auch die freundschaftliche Beziehung, dann bewirkt. Wobei mir ist immer klar gewesen, dass ich als Seelsorger auch eine gewisse Distanz muss wahren. Ich glaube, das ist gut gewesen so.
Das letzte Kapitel in diesem Buch, das ist Swiss Grounding, das Sie da noch beschreiben. Und Sie schreiben dort gerade am Anfang, eigentlich hätten Sie gar nicht darüber schreiben wollen. Warum nicht und warum haben Sie sich dann noch umentschieden?
Ganz am Anfang war das wirklich tragisch gewesen, auch für mich persönlich, dass die Firma hat müssen untergehen und ich habe natürlich unzählige Betroffene begleitet in dieser Zeit und alles ist mir nachgegangen. Darum ist der Gedanke, da etwas dazu zu schreiben, mir ferngelegen. Und mit der Zeit aber, so nach über 10 Jahren, habe ich dann gemerkt, es tut jetzt nicht mehr so weh und ich kann darüber reden bzw. darüber schreiben.
Sie sind jetzt 61, wo Sie das Buch da jetzt aufgeschrieben haben. Sie haben das noch ein paar Jahre, bis Sie dann da aufhören und pensioniert werden. Sind Sie da schon wieder am Sammeln, um dann da nachher noch etwas weiteres rauszubringen mit weiteren Geschichten?
Nein, aktuell nicht. Das heisst, in Erinnerung oder im Kopf habe ich natürlich schon noch die ein oder andere Begebenheit. Ich habe auch noch weitere Texte, die jetzt nicht aufgenommen worden sind in das Büchli, wo ich noch könnte bearbeiten. Aber das steht jetzt alles noch in den Sternen. Mal schauen, ob das eine jetzt auf Interesse stößt und wenn ja, dann ist nicht ausgeschlossen, dass ich noch mal eins schreibe und sonst lassen wir es dann halt.
Der Flughafenseelsorger Walter Meyer im Gespräch mit dem Christoph Brunner. Seine persönlichen Erlebnisse am Flughafen Zürich sind unter dem Titel «Flughafengeschichten» als Buch im Jordan Verlag erschienen. Am 31. Oktober übrigens liest Walter Meyer aus seinem Buch vor, und zwar in der Altstadtbuchhandlung Zbülach. Berufe, die sich über die letzten Jahrhunderte gerettet haben, Handwerk, das auch heute noch aktuell ist. Die Herbstserie vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Heute geht es um einen Beruf, den man früher noch als Hafner kennt hat. Aus diesem Beruf hat man mittlerweile 2 gemacht, nämlich Ofenbauer und Industriekeramiker mit der Fachrichtung Baukeramik. Der Industriekeramiker stellt die Ofenkacheln her und dieser Beruf ist so selten, dass es nur gerade einen Lehrbetrieb in der Schweiz gibt. Zembrach im Kanton Zürich bei der Firma Ganz Baukeramik. Dort schafft auch der einzige Lehrling von der Schweiz, der lernt, wie man Ofenkacheln herstellt. Die Melin Sieber hat ihn getroffen.
Wer durch die Werkstätte von der Firma Ganz Baukeramik zu Embrach durchgeht, spürt Jahrhunderte, seit es denen die Werkstätte schon gibt. Die Räume sind ein Labyrinth und Stege knarzen und krachen. Hier gehört man einen Traditionsbetrieb. Seit 1805 werden zu Embrach die Einzelteile von Öfen und Schmines hergestellt, also Ofenkacheln. Das ist auch heute noch Handarbeit und passiert in vielen Einzelschritten, wo auch der 19-jährige Bouya Petit lernen muss. Er ist der Einzige in der Schweiz, der die Ausbildung macht. Nur zu Embrach bei der ganzen Baukeramik kann man sich zum Industriekeramiker mit der Fachrichtung Baukeramik ausbilden lassen. Der Bouya Petit schließt bald seine Lehre ab und er hat am Anfang nicht gewusst, dass er so einen alten Beruf lernt und damit in der Schweiz einzigartig ist.
Nach der Schule habe ich viele Lehre angeguckt, habe nichts gefunden und ich bin selber von Embrach, habe diese Firma jeden Tag gesehen. Ich bin einfach mal vorbeigekommen und spontan nachgefragt, habe ich mich beworben, gleich nächsten Tag und so habe ich es nachher bekommen.
Und die Lehre liegt ihm. Mit den Händen arbeiten und tüfteln ist sein Talent, erzählt der 19-Jährige, der österreichisch-kosovarische Wurzeln hat.
Also ich wollte immer schon was handwerklich machen. Und das ist einfach meine Gabe, kann ich das so sagen. Also mit 12 Jahren habe ich immer am Velo geschraubt mit Händen, nachher mit Kollegen draußen, nachher auch in der Schule Handwerken. Dort habe ich immer Spaß gehabt mit Holz, mit Schweißen, mit Schneiden, mit Schleifen, hin und her.
Aber das Handwerkliche liegt eigentlich gar nicht in der Familie Petitschi.
Mein Vater hat Englisch studiert, war Lehrer. Ja, er kein Handwerker, nur ich in der Familie. Er hat nichts dagegen gehabt. Er freut sich, dass ich handwerklich begabt bin und er will, dass ich mehr aus mich mache. Genau.
Und mit seinem Talent fürs Handwerk ist er bei der Ausbildung zum Industriekeramiker richtig, wo fast alle Prozesse noch Handarbeit sind. Eine Ofenkachel fährt ihr Leben mit einem Gipsmodell an. Der Bouya Petitschi baut eine Gussform, wo er dann den Ton für die Ofenkachel reingiesst. Er kann aber auch mit viel Handschlag und Geduld die Kachel in eine Form reinschlagen. Nachher trocknet die Kachel 2 Tage lang und der Bouya Petitschi schaut, ob es noch Fehler hat, die er dann ausbessert. Dann kommt die Kachel das erste Mal in den Ofen und wird 2 Tage lang bei über 1000 Grad brennt. Als nächstes kommt sozusagen die Königsdisziplin, die Glasur, die mit einer Druckluftpistole aufgedreht wird. Die Glasur auftragen ist so individuell, dass man an ihr sehen kann, wer sie gemacht hat. Sie gibt der Kachel einen eigenen Charakter. Dann wird die Kachel nochmal brennt. 3 bis 5 Wochen später, seit sie ihr Leben als Gipsform angefangen hat, ist dann die Ofenkachel fertig. Früher hat der Hafner noch die ganze Arbeit gemacht, vom Kachel bauen bis zum Ofen zusammenbauen. Heute teilen sich aber die Arbeit der Industriekeramiker und der Ofenbauer. Der Industriekeramiker stellt die Einzelteile her, dann baut sie der Ofenbauer zusammen. Und jeden Schritt von der Gipsform bis zur fertigen Kachel lernt auch der Bouya Petitschi als Industriekeramiker.
In der Firma lerne ich jeden Prozess kennen, von Anfang bis zum Ende, was ich machen muss, wie ich es machen muss, wie der Vorgang ist, muss ich jeden verstehen. Mit der Zeit kriege ich es auch hin, kann ich auch im Schlaf sozusagen und nachher habe ich es drauf und nachher kann ich es einfach. Und in der Schule muss ich viel Theorie können. Von Berufskunde, Chemie, Physik, Elektrotechnik und nebenbei habe ich auch die Allgemeinbildung.
Es braucht also Fingerfertigkeit, ein Talent fürs Handwerk und viel theoretisches Wissen, um ein Industriekeramiker zu sein. Die Anforderungen und die Seltenheit vom Beruf selber machen es darum schwer, Lehrlinge von der Beruf vom Industriekeramiker zu finden. Auch ganz Baukeramik hat immer noch offene Lehrstellen. Das, obwohl der Betrieb auch Werbung für den Beruf macht, sagt der Ausbildner und Produktionsleiter Stefan Huberti.
Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre eigentlich schon ständig Anzeigen geschaltet. Die Resonanz war leider sehr überschaubar. Es ist leider ein Beruf, der wenig bekannt ist. Keramik, die industriell gefertigte Keramik, sprich Geschirr, wird aus Fernost produziert, ist heute maschinelle Massenware. Und bei vielen ist vielleicht noch so der Gedanke da, irgendwo steht eine Presse, eine Maschine und es läuft halt vom Band. Aber das ist nicht so.
Viele wissen also gar nicht, dass Keramik auch heute noch Handarbeit kann sein. Und sogar wenn Lehrlinge vom Beruf wissen, bleiben sie nach der Schnupperle oft nicht im Betrieb.
Als Keramiker muss man immer damit rechnen, dass man mal dreckig wird. Aber ich denke, es ist jetzt nicht viel mehr als irgendwo auf der Baustelle. Aber von den heutigen Jugendlichen ist es dann heute der Bürojob dann doch eher vorne drin.
Dazu kommt auch, dass es die Industrie verschlafen hat, die Ausbildung von neuen Lehrlingen zu planen.
Zumindest in der Keramik ist es so, dass wir die letzten Jahre viele offene Stellen gehabt haben. Ganz einfach, weil zu wenig ausgebildet wurde. Es wird sich in den nächsten Jahren, werden sicherlich noch viel mehr Stellen frei werden. Ganz einfach, weil die Generationen jetzt langsam in Pension gehen. Entsprechend groß ist das Angebot an Stellen, auch im europäischen Ausland. Und entsprechend steht einem eigentlich ganz Europa offen.
Die Ausbildung zum Industriekeramiker mit der Fachrichtung Baukeramik gibt es zwar erst seit 2 Jahren. Sie zielt aber darauf ab, dass es nachher viele Möglichkeiten gibt, um eine Arbeit zu finden. Der Beruf ist zwar selten und sehr spezialisiert, aber nachher kann sich der Bouya Petitschi im In- und Ausland weiterbilden. und die Aussichten, dass der Bouya Petitschi immer eine Arbeit findet, sind gut. Maschinen können nämlich das, was er lernt, kaum ersetzen, findet der Stefan Huberti.
Bei der Baukeramik ist es so, wir haben hier viele verschiedene Einzelstücke, wo der Aufwand für jedes Stück eine Maschine zu bauen oder auch zu konstruieren einfach viel zu hoch wäre. Wir sind mit Sicherheit die nächsten 50 bis 100 Jahre noch auf Mitarbeiter angewiesen, wenn das reicht. Es wird immer ein Handwerk bleiben.
Für den Bouya Petitschi ist aber erstmal eins wichtig. Nächstes Jahr die Lehre abschliessen. Er hofft, dass er im Betrieb weiterarbeiten kann. Die Arbeit mit dem Material Ton gefällt ihm, der wichtigste Zutat für einen Ofenkacheln.
Ton hat so eine, ist wie ein Lebewesen.
Sagt Bouya Petitschi im Porträt von der Melin Sieber. Unsere Serie über altes Handwerk und alte Berufe geht weiter am Sonntag. In der Abendsendung um 17:30 stellen wir Ihnen den Orgelbauer Ferdinand Stemmer aus Zumiken vor. All die Porträts, aber auch die Sendungen vom Regionaljournal Zürcher Fussen finden Sie übrigens im Internet auch unter srf.ch, dort unter News Regional. Sie hören das Regionaljournal Zürcher Fussen.
Regional Diagonal redet im Magazin über die Armee. Militärpolizisten helfen der Kantonspolizei Basel-Land bei der Einbrecherjagd. Endlich, meinen die einen, schändlich, sagen die anderen. Darf der Kanton Basel-Land die Armee für das beiziehen? Fragen wir, und warum macht das Militär das überhaupt? Der Frühling lässt eine junge Mutter ihres Neugeborenen im Auto vor dem Spital zu Bellinzona liegen. Wegen diesem Baby gibt es jetzt im Tessin das erste Babyfeister. Im Spital Bellinzona, ziemlich weit weg von der Grenze. Man will nicht, dass auf einmal Frauen aus Italien kommen und in ihrer Verzweiflung Neugeborene abgeben. Das sind zwei Themen im Magazin. Dazu lösen wir noch das Rätsel der vielen arabischen Touristen am kleinen Blausee im Berner Oberland. Gegen mich geht dort her und fast niemand hat eine Erklärung. Bis auf mir. Ihr gehört es am Morgen Mittag nach der 12.
Und für Ausflüge, vielleicht nicht gerade am Blausee, aber mindestens in der Region Zürich-Schaffhausen bietet sich am Wochenende durchaus Gelegenheit. Da sind die Wetterprognosen mit dem Jürg Zock von SRF Meteo.
In der Nacht ist es zuerst grösstenteils trocken, dann gegen den Morgen hin gibt es wieder dicke Wolken und die bringen noch stilleweise Regen und ab etwa 800 bis 1000 Meter Schnee. Nacht ist kalt mit Tiefstwert von etwa 3 Grad, oberhalb von etwa 800 Meter muss man sogar mit leichtem Frost rechnen. Und am Vormittag hat es noch viele Wolken rum und stilleweise ist es noch nass. Dann aber gegen den Mittag wird es trocken, die Wolken lockern auf und am Nachmittag zeigt sich dann noch zeitweise die Sonne. Die Temperaturen steigen dann im Flachland auf maximal 10 Grad, auf den Lägern hat es 6 und auf dem Hörnli 4 Grad. In der Nacht auf den Sonntag gibt es nochmal dickere Wolken und zeitweise Regen. Am Sonntagvormittag tut es dann wieder auf, am Mittag und am Nachmittag scheint zeitweise die Sonne. Dazu wird es nur spurmilder mit etwa 12 Grad.
Vor dem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region. Das amerikanische Medizinaltechnikunternehmen Abbott macht den Betrieb zu Beringen im Jahr zu. Rund 300 Angestellte verlieren ihre Stelle. Auch für den Wirtschaftsstandort Schaffhausen ist das ein schwerer Schlag. Die Wirtschaftsförderung sucht jetzt nach Lösungen. Dabei zeigt sich ein Silberstreifen am Horizont. Es soll Investoren geben, die interessiert sind, zum einzelnen Teil der Firma übernehmen. Konkret sind aber noch nichts. Die Stadt Zürich kann nicht einfach so bestimmen, dass die Hündler auf der Werdinsel ihre Vierbeiner an die Leine nehmen müssen. Sie muss das öffentlich ausschreiben. Darum hat die Stadt jetzt die neuen Tafeln, die auf den Leinenzwang hinweisen, wieder abmontieren müssen. Das sei nichts wie recht, sagt der SVP-Gemeinderat Urs Fehr. Er will sich mit der Hundepartei weiter gegen den Leinenzwang auf der Werdinsel wehren und Einsprache erheben. Die Universität Zürich will spezielle Vorlesungen für Schülerinnen und Schüler anbieten, die noch nicht im Studium sind. Zum ersten Mal hat die Uni darum ein Schülervorlesungsverzeichnis herausgegeben. Die Idee ist, dass künftige Studentinnen und Studenten schon mal ein bisschen Uniluft schnuppern können. Im Angebot für die Schüler sind fast 280 Veranstaltungen. So viel vom Regionaljournal Zürcher Fussen für heute. Verantwortlich war für die Sendungen ist Barbara Seiler. Am Mikrofon war der Roger Steinemann.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.